Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 2. April-Ausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und wir sind die zwei Fahrradtypen. Ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut.
Ich habe was gehört von Tandem-Ausfahrt.
Ja, darf ich ganz vorher was anderes sagen?
Bitte, bitte, ja.
Eigentlich, also jetzt kurze Einblendung. Ich crashe das Skript. Eigentlich hätten wir in dieser Ausgabe mit unserer Mechanikerin gesprochen, Christiane Lang, aber...
Wollten wir.
Unsere Mechanikerin ist krank und deswegen...
Kein Fahrrad, sondern sie. Und bei mir hört man es ja auch so ein bisschen raus übrigens.
Du bist auch so ein bisschen...
Ich bin so leicht angeschlagen, aber...
Belegt.
Ich wage eine verrückte These. Ich bin auf dem Weg der Besserung.
Genau.
Mir ging es gestern nicht so... Also gestern dachte ich so, nicht, dass ich krank werde und meine Stimme ist noch so ein bisschen angekratzt. Man könnte es möglicherweise hören. Aber ich bin guter Dinge, dass es das jetzt war. Und ich war 1,5 Jahre nicht krank. Toi, toi, toi. Aber jetzt hat es mich eben doch erwischt.
Also, okay, ich korrigiere von nasal zu kehlig. Kehlig hörst du dich an. Ja. Aber, Christiane, wir wünschen dir gute Besserung.
Denn die ist wirklich krank. Nicht nur hier.
Die so ist wirklich krank Männer und ich bin auch kurz erschrocken. Aber nein, es ist alles gut. Alles auf dem Weg der Besserung. Wenn die Mechanikerin krank ist, müssen die kranken Fahrräder warten. Deswegen gibt es auch in dieser Ausgabe kein Gespräch mit Christiane, verständlicherweise. So, das wollte ich ganz zu Anfang sagen. Und ansonsten, ja, mir geht's gut. Was war die Frage?
Tandem-Nichte.
Ja, genau.
Kannst du sagen, du hast schon ein bisschen davon erzählt. Du warst unterwegs auf dem Tandem mit deiner Nichte.
Ja. Angerissen habe ich das. Egal. Ich bin unterwegs gewesen mit meiner Nichte, mit meiner jüngeren Nichte. Die ist 16 und die hat
sich... Gar nicht mehr so jung.
Nee, aber es gibt noch eine, die ist noch älter. Aber es sind zwei...
Die jüngere, ältere Nichte.
Richtig. Mhm. Es sind die besten Nichten, die ich mir vorstellen kann. Und die jüngere der beiden hat sich von mir tatsächlich eine Tandemreise gewünscht zu Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir das eben machen. Wer bin ich, mich dagegen zu wehren?
Und, erst recht, wenn es um Tandem geht.
Ja.
Aber nicht im Nachtzug angereist.
Nee, das nicht. Ja. Dazu war die Zeit zu kurz. Und du weißt, dass die Tandem-Mitnahme im Nachtzug...
Noch komplizierter
ist. Das ist wirklich sehr advanced. Da will ich dann entsprechende Experimente nicht jungen Menschen zumuten, also dabei wohnen zu müssen. Genau.
Aber das heißt, ihr wart unterwegs, logischerweise auf dem Tandem. Habt ihr auch mal gewechselt oder gab es feste Positionen?
Es gibt feste Positionen.
Oh, grundsätzlich oder...
Das ergibt sich aus der Einstellung, aus den Größen, auch aus dem Gewicht in dem Fall und aus, ich fahre mit Klickpedal, sie fährt ohne Klickpedal.
Das heißt, du warst hinten?
Nee, grinst da. So. Nee, ich bin vorn gewesen, aber wir sind von Thüringen, von Leinefelde, kennt man vielleicht, wenn man die A38 kennt.
Kennt man, glaube ich, von so Autobahnmeldungen auch. Ja,
Leinefelde-Worbis. Richtig. Ja. Bärenpark-Worbis ist da, glaube ich.
Da wird es schon eng bei mir.
Ja.
Aber ja,
und,
ich kenne nur Dinosaurierparks. Zum Beispiel
Klein-Welka.
Yes.
Ja. Wir sind von dort mit dem Westwind sozusagen zurück nach Leipzig gefahren.
Ja.
Und es war dieses schockierend warme Wochenende. Und das kam uns aber dann tragischerweise, also hat eine gewisse Tragik, finde ich, kam uns sehr zu Pass, denn wir haben die ersten zwei Nächte draußen geschlafen.
Hm. Geplant?
Ja. Nicht ungeplant.
Ja. Schön.
Und es war sehr schön. Ich kann alles nochmal unterstreichen, was ich sowieso schon zum Tandem gesagt habe. Es ist ein dermaßen kommunikatives Gefährt. Es ist wunderbar, das zusammen einfach Dinge zu erleben.
Kann man sich da wirklich gut unterhalten auf dem Tandem?
Uns ist aufgefallen, wir haben die ganze Zeit gesprochen.
Ah ja.
Also es gab vielleicht mal so die längste Pause, war vielleicht 3 Minuten oder so, jedenfalls in meinem Kopf.
Das heißt, ihr hattet... auch
das ist ja das Schöne.
Themen.
Ja, natürlich.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Und die sind,
ich kenne so ein bisschen von der Vespa, da gibt es mal so Situationen, wo man viel redet und dann aber manchmal ist auch totale Stille. Aber
ja gut, aber die Vespa, genauso wie die Ape, was ja, wenn ich richtig informiert bin, Biene bedeutet.
Könnte sein, ja.
Oder?
Ja.
Glaube ich, hat
so
mir mein Freund Arne aus Krimmer beigebracht.
Ja, ja.
Die hat ja schon ein ziemlich starkes Eigengeräusch, das hat das Tandem nicht.
Aber man
weil
ist
das am Eigengeräusch, das macht es ja schlimmer.
Nee, an dem anderen Menschen auf der Vespa oder auf einem Roller, der war.
Ja,
aber es ist interessant.
Nein, das geht sehr
gut. Aber
stimmt,
das Eigengeräusch fällt weg und damit wird es vielleicht besser.
Ja. Also man muss vielleicht vorne ein bisschen deutlicher oder ein bisschen lauter sprechen, damit, ne, weil der Schall, der muss ja erst noch nach hinten und so.
Man kann sich ja nicht ständig umdrehen.
Ja, und dann kommt
Ja.
Genau. Aber das war sehr schön, es war sehr warm. Ich habe mich sehr gefreut, das Helbetal, weil wir hier unter uns sind, sage ich dir mein Geheimtipp, das Helbetal. Niemand kennt das Helbetal. Eigentlich darf es auch gern so bleiben.
Jetzt aber schön, gut,
ich,
dass du
genau, ich habe das mal entdeckt vor einer Zeit und das ist wirklich ein dermaßen malerisches Stück Landschaft und ich bin im letzten Jahr dort gewesen mit einer guten Freundin und da war das halbe Teil ausgetrocknet und da war ich schon ein bisschen besorgt. Und diesmal war richtig, richtig viel Wasser drin. Es gibt dort Furten im Helbetal, auch mit kleinen Brücken und so. Diesmal war das, also mit dem Wasser hatte sich das erledigt. Das ist sehr schön. Die Buchen sind krank. Das muss man auch dazu sagen. Es wird gerade wahnsinnig viel Buchenholz.
Die Buchen sind krank.
Es wird sehr viel Buchenholz aus dem Wald geholt. Und ich habe nur, das weiß ich nur so ganz, ganz lose, dass das gerade, das wirklich ein großes Problem ist. Und wenn man die aufgeschnittenen Buchenstämme liegen sieht, die zum, da, um irgendwie weggefahren zu werden.
Die gefällt worden sind, ja.
Ja, dann siehst du teilweise in dem Holz, in dem Querschnitt so einen schwarzen oder grauen, sieht aus wie so ein Schwamm. Und ich meine, dass das die Krankheit ist. Und das war an auffallend vielen Buchenstämmen zu sehen.
Ah, okay. Ja, mit Buchen kenne ich mich nicht so wahnsinnig aus. Außer, dass ich weiß, dass man sie suchen soll. Aber,
ja. Das waren so die Beobachtungen. Und eine Beobachtung habe ich noch gemacht, ne? Also man soll ja nicht nur irgendwie so das romantische Bild zeichnen. Ich erzähle es einfach.
Bitte.
Ich erzähle es
einfach. Ich weiß zwar noch überhaupt nicht, was du erzählen wirst, aber ich bin gespannt.
Ja, ja. Es gibt ja dann so Punkte, da treffen sich Menschen, ne?
Gaststätten.
Genau, so Gaststätten.
Irgendwie. Cafés.
Ja. Cafés, kleine Parks. So. Und dann kommst du da irgendwo so hin und in Thüringen ist das gewesen und dann siehst du eine Häufung. Also nicht nur einmal, du staunst beim ersten Mal, aber dann siehst du es mehrmals. Leute mit wirklich so dermaßen eindeutigen Tattoos und Klamotten und so, dass du dich schon wirklich fragst, ist das jetzt verfassungsfeindlich?
Also rechtsextrem.
Rechtsextrem mit entsprechenden Symbolen und Worten und allem Möglichen. Ich will das nicht mal wiederholen. Das ist jetzt nicht, ich falle da nicht total aus allen Wolken, aber in der Situation, weißt du, was das Krasseste ist? Dass es niemanden zu stören scheint.
Dass es dass so eine Normalisierung gibt.
Der Familienvater geht,
holt sich seinen Radler.
Geht mit seiner Frau, seinen zwei Töchtern und entweder seiner Mutter oder seiner Schwiegermutter, holt sich sein Zeug und niemand sagt irgendwas. Ich denke mir dann natürlich auch, naja, sagst du jetzt hier was oder nicht, hier ist hier deine Nichte dabei und dies und das, aber so, es ist völlig normal. Und dann wartet man neben der Hüpfburg und sitzt da und konsumiert halt sein Zeug und du denkst ja, okay, die Kids wachsen so auf, die Frau wacht wahrscheinlich jeden Morgen neben dem auf, so die Mutter, Schwiegermutter, für die ist das auch so und dann denkst du, was ist hier los und dann erlebst du das mehrmals. Und ich will nicht mal hier entweder Thüringen da bashen oder das Land, weil der Letzte in dieser super unrühmlichen Reihe, Leipzig-Lausen. Mhm. Da auch gesehen, ist mir wirklich.
Eisdiele?
Eisdiele, ja.
Ja, kann genau. Ich sogar bestätigen, aber ja, ja, ja.
Dann sitzt du dann mit deiner Nichte nach, dann recherchierst du irgendwie, okay, ist das hier jetzt verfassungsfeindlich, ja, irgendwie ja. Was, aber unterm Strich, es lässt mich dann wirklich in der Situation, lässt mich sprachlos zurück, dass es einfach, es ist normal und entweder, also so im krass im Scheuklappenmodus können ja Leute nicht unterwegs sein. Oder das ist irgendwie antrainiert oder man hat sich dran gewöhnt. Was ist es denn jetzt?
Ich fürchte, es ist dieses letzte Gewöhnungsabstumpfungsding.
Ja.
Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie erschreckend.
Werden wir da etwa die Auflösung Ende dieses Sommers bekommen oder was? Ah, ja.
Schauen wir mal.
So, das zählt jedenfalls auch dazu, aber
insgesamt trotzdem, davon mal abgesehen, positiv.
Ja, und ich denke ja auch, dass... Also das klingt vielleicht ganz komisch, aber ich finde es ja wichtig, sowas mitzubekommen und das irgendwie zu sehen. Und ich will ja, fahre ja Fahrrad, um meine Umwelt wahrzunehmen und da zählt das leider auch dazu. Wenn der Punkt erreicht ist, dass das nicht mehr dazu ist, dann dazu zählt, dann freue ich mich sehr. Aber noch ist es so. Aber trotzdem ist Tandemfahren cool und ich kann das nur empfehlen.
Habe ich tatsächlich auch, um das so ein bisschen zu weiten, auch schon, muss ich sagen, in Franken erlebt. Also um jetzt mal sozusagen
ja.
Aus dem Thüringen-Sachsen-Ding so ein bisschen rauszukommen.
Das ist nicht auf Thüringen und Sachsen beschränkt.
In einem Spa in Franken dachte ich auch schon, Moment mal.
Ja.
Genau so eine Situation. Familienpapa und ich glaube, da gab es ja auch hier und da schon mal, ich glaube in Brandenburg auch mal eine Anzeige und so.
Ja, aber, und da gab es dann das, da mussten Sachen abgeklebt werden
genau.
Und so. Das gibt's, aber das hat da halt niemand getan.
Ja.
Ne? Und das ist genau der Punkt. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, an dem habe ich an dich gedacht, Christian.
Oha.
Wir müssen jetzt ganz weit zurückgehen in der Zeit.
Vielleicht, Zeitumstellung?
Nein. Dazu möchte ich nur kurz sagen.
Nichts mehr sagen, bitte, ja.
Oder? Ich sage zum Thema Zeitumstellung nur, dass ich eine Meinung dazu habe, dass ich andere Meinungen aber akzeptiere natürlich und dass meine Meinung natürlich auch was mit meiner Lebenssituation zu tun hat.
Ja, ja.
Und ich kann das durchaus akzeptieren, wenn andere Leute das anders sehen, andere Lebenssituationen haben. So, aber 2015 hatten wir mal eine Ausfahrt des Monats.
Ja.
Mit einem John aus Frankfurt. Kannst du dich erinnern?
Ah, okay. Ja, ich ahne, warum. Ja, ja. Mhm.
Und jetzt, am Sonntag, als ich zurück war.
Vor dieser Aufnahme? Ne,
ja, genau. Als ich zurück gewesen bin vom Tandemfahren mit meiner Nichte, sehe ich die Nachberichterstattung zu einem Rennen Und da höre ich eine Stimme und da denke ich, Mensch, die Stimme kennst du doch. Da war das dieser John aus Frankfurt im Internet drin.
Ja.
Und weißt du, was er erzählt hat?
Nee.
Er hat bei Paris-Roubaix den Wald von Arnberg, war es glaube ich, hat er überstanden mit platten Vorderreifen, weil Poolnudel.
Mhm. Zum ersten Mal hat er da einen Platten gehabt, hat er auch gesagt. Das habe ich irgendwo gehört.
Ja, entweder haben wir unterschiedliche Aufzeichnungen gehört oder du hast mal wieder besser zugehört als ich. Das kann natürlich gut sein. Aber Poolnudel. Und woanders habe ich noch gelesen oder aufgeschnappt, dass es mehreren so ging und dass die Verbreitung der Poolnudel im Reifen.
Übrigens, das vielleicht an der Stelle nochmal auch wieder super Fahrt von John aus Frankfurt. Also super Ergebnis, um das jetzt nochmal.
Ja,
und übrigens auch von Nils, wenn wir schon einmal drüber reden.
Aber, ja. Das auf jeden Fall. Ne?
Aber
das,
zurück
zur Poolnudel. Es kam sofort dieses Beispiel von der Poolnudel. Und wir hatten beim letzten Mal, als wir mit Jens darüber gesprochen hatten, dann haben wir das so ein bisschen hier und über die Farbe gesprochen. Nein, es geht dabei nicht um die Farbe, sondern um die Notlaufeigenschaften. Das muss ich nochmal sagen an der Stelle. So, da haben wir jetzt aber eine besonders kurze Einführung in diesen Podcast hingelegt.
Knackig teilweise, ja. Aber ich würde sagen, achso, wie es mir geht?
Ja.
Na, ich habe es ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen,
also ja,
ich hoffe so kehlig. Bin ich ein bisschen kehlig, aber ich hoffe, dass ich gerade so ein bisschen vorbeischlittere an einer größeren Männerschnupfisierung. Aber ich glaube, mir geht's ganz gut und ich hoffe schon nach einer Nacht Schlaf wird es wieder relativ normal sein, aber...
Du bist auf jeden Fall tapfer, wie du dich hier durchhangest.
Habe ich auch lange drüber nachgedacht, aber wir haben ja genug Abstand und so weiter und dementsprechend, glaube ich, ist es noch okay. Und es ist wirklich nur, ich habe mich auch tatsächlich getestet, es muss irgendwas Schnupfiges sein, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber wir sind natürlich trotzdem für euch da in diesem Podcast und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an.
Genau, und abseits dessen scheinst du mir guter Dinge zu sein.
Ja.
Er sagt ja, wir fangen an.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
In diesen Tagen und Wochen haben es Lastenräder vom Hersteller Babu in die Schlagzeilen geschafft, allerdings nicht im positiven Sinne, das muss man so konstatieren. Verkaufsstopp, Rückruf und in den Niederlanden sogar staatsanwaltliche Ermittlungen sorgen durchaus für Aufregung und für hohen Gesprächswert. Wir lassen uns den Fall mal von Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit ganz in Ruhe erklären und einordnen, zumindest zu dem Stand, den wir aktuell haben.
Regine Heidorn podcastet seit 2015 in Regines Radsalon und hat 2020 in Pandemiezeiten das Game of Toilet Paper erfunden. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Alleycat. Sie hat es auch in diesem Jahr wieder veranstaltet und wir sprechen in unserer Ausfahrt des Monats mit Regine darüber, was das eigentlich ist, ein virtuelles Alleycat.
Lastenräder in den Schlagzeilen der großen Tages- und Wochenzeitung und natürlich auch online, was sich vielleicht im ersten Moment nach willkommener Präsenz eines vielseitigen Fahrradtyps anhören könnte, geht im konkreten Fall dann doch eher nach hinten los, denn der Lastenradhersteller Babu, Teil der niederländischen Excel-Gruppe, muss diverse Modelle zurückrufen, es gibt einen Verkaufsstopp und außerdem muss man sich staatsanwaltlichen Ermittlungen in den Niederlanden stellen.
Auch in Deutschland gibt es einen Verkaufsstopp und mehrere Babu-Modelle werden zurückgerufen. Laut Auskunft des Herstellers werden insgesamt rund 22.000 Lastenräder ausgetauscht. Wir haben gleich mehrere Fragen an der Stelle. Was ist da konstruktiv und kommunikativ schiefgelaufen? Was bedeutet das für Babu-Kundinnen und Kunden? Und wie groß ist der Schaden insgesamt? Wir sprechen darüber mit Dirk Zedler, Geschäftsführer der Zedler-Gruppe und damit unter anderem Geschäftsführer der Gesellschaft der Fahrradsachverständigen und des Instituts für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Und dahin grüßen wir auch. Hallo nach Ludwigsburg. Hallo Dirk.
Ja, hallo. Vielen Dank für das Interview.
Dirk, nicht alle Fahrradrückrufe schaffen es in die Schlagzeilen. Warum dieser?
Oh, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also was in dem Fall passiert ist, ist quasi das Super-GAU, den ein Hersteller erleben kann. Typischerweise kennen wir ja Rückrufe seit vielen, vielen Jahren. Es gibt ja am Fahrrad nichts, was nicht zurückgerufen wurde, vom Lenkervorbau über irgendwelchen Felgen bis hin zu Sätteln. Es wurde ja irgendwie immer alles zurückgerufen. Wir rufen Helme zurück und alles. Das ist ja auch gut so. Also ein Rückruf ist eine gute Sache. Wir haben zwar immer so ein bisschen das Image, dass man gerne mit dem Finger auf jemanden zeigt, der zurückrufen muss. Ich sehe das anders. Ich sage, ein Rückruf ist Kundendienst im höchsten Sinne. Das heißt, wenn man merkt, man hat ein Defizit in einem Produkt, dann kann man den Kunden ein besseres Produkt geben oder man kann es nachträglich verbessern und so weiter. Und in der Fahrradbranche hat es einen schlechten Touch. Andere Branchen haben das als Serviceinstrument genutzt, zum Beispiel die Automobilbranche. Da gibt es hunderte Rückrufe pro Jahr, aber keiner kriegt es mit. Und wenn wir jetzt kommen, was hier schiefgelaufen ist, ist einfach so typischerweise, sollte ein Hersteller reagieren, wenn er merkt, das Produkt hat ein Problem, dann macht er einen sogenannten freiwilligen Rückruf. Also alles, was wir kennen, da wir längere Zeit schon in der Fahrradbranche sind und das begleiten, die vergangenen zig Jahre, in denen ich das begleite, waren es immer freiwillige Rückrufe. Egal, ob es ein riesengroßer amerikanischer Hersteller war oder eine kleine deutsche Manufaktur, es war immer ein freiwilliger Rückruf. Das heißt, der Hersteller hat ein Defizit erkannt, er hat festgestellt, da muss er reagieren und er hat es getan. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Babu-Fall. Und da ist offensichtlich so, so kann man es ja vier verschiedensten Quellen entnehmen. Die Niederländer haben ja schon Anfang Februar begonnen, darüber zu berichten, dass Babu offensichtlich seit 2012 massive Probleme mit den Fahrrädern hat wohl und hat wohl dann auch einen Rückruf gemacht im Jahr 2019, hat aber bei dem Rückruf, und das ist ein Kardinalfehler, keiner sicheren Produkte nachgeliefert, sondern so kann man es den Presse entnehmen, Produkte, die jetzt auch in der Folge wieder versagt haben. Und das ist ganz schwierig. Ja, und was jetzt dann wohl im Ende des langen Tages passiert ist, ist, dass sich die sogenannten Marktaufsichtsbehörden, also die Verbraucherschützer, also staatliche Verbraucherschützer eingeschalten haben und jetzt schlussendlich diesen Rückruf, also erst einen Verkaufsstopp angeordnet haben und jetzt den Rückruf eingeleitet haben. Also keine freiwillige Sache, sondern eine erzwungene Sache.
Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Was ist denn das grundlegende Problem dieser betroffenen Babu-Lastenräder?
Ja, so genau wird's ja gar nicht geschildert. Ist auch ganz nett in der deutschen Händlerszene. Die einen sagen, ich habe noch nie ein Problem gehabt und die anderen sagten, doch klar, bei uns ist auch der Rahmen gebrochen. Also offensichtlich reden wir über Rahmenbrüche. Das heißt, ein Lastenrad zeichnet sich ja durch einen relativ langen Radstand aus, typischerweise durch eine größere Breite, also ganz viele Faktoren, dass man eben eine Last mitnehmen kann. Und das bedingt natürlich eine andere Konstruktion. Die Konstruktion muss angepasst werden und muss einfach verstärkt werden. Und da hat Babu offensichtlich die Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Und es kursieren ja doch einige Bilder inzwischen auch im Internet, wo man sieht, wo die Rahmen halt unter der Ladefläche, da wo die höchst belasteten Punkte waren, eben angefangen haben zu versagen. Konstruktiv, so der Ingenieur in mir und der erfahrene Prüfer aus unserem Labor, ist die Schwierigkeit, die wir haben, dass einige dieser Konstruktionen nicht redundant ausgeführt sind. Als redundant bezeichnet der Ingenieur praktisch, dass man mehrere Bauteile hat, die die gleiche Funktion haben. Also fällt ein Bauteil aus, kann es andere übernehmen. Sprich, Babu hat Lastenradrahmen gebaut, wo nur ein zentrales Rohr von hinten nach vorne geht unter der Ladefläche. Und wenn dieses Rohr reißt, nochmal unter der Ladefläche, sieht man das ja nicht. Also man kann es nicht sehen, wenn man nicht unter das Rad kriecht und dort irgendwie putzt, sondern dort ist typischerweise dreckig, man sieht es nicht. Und dann kann es halt dazu kommen, wenn ich so ein einzelnes Rohr habe, dass dieses Rohr halt dann komplett durchreißt mit der Zeit. Das ist ja kein schlagartiges Versagen, das geht ja bei viele hundert oder tausend Kilometer. Und irgendwann ist das Rohr unterhalb der Ladefläche so weit geschwächt, dass es dann auf einmal abbricht. Und dann kann man einfach stürzen. Und diese nicht vorhandene zweite Rohr, das die meisten anderen Lastenräder haben ja zwei oder noch viel mehr Rohre nach vorne. Durch das, dass ein einzelnes Rohr besteht, ja eine Gefahr für Leib und Leben. Und wenn der Hersteller dann nicht selber reagiert, kommen wir wieder ins Spiel mit den Marktaufsichtsbehörden, die europaweit eigentlich gleich geschaltet sind und die europaweit gleich reagieren müssen. Und dann muss so eine Verkaufsaufsichtsbehörde einschreiten und geeignete Maßnahmen treffen. Und das hat jetzt einfach in aller Härte die niederländische Autorität getan.
Ich habe gleich mal wieder was gelernt. Redundanzen kannte ich tatsächlich bisher nur so aus der IT oder so, wo man auch darauf achtet, dass wenn irgendwas ausfällt, zum Beispiel der DSL-Anschluss, dass man dann irgendwie noch einen anderen Internetanschluss hat. Aber spannend für mich persönlich, kannte ich noch gar nicht, dass es natürlich auch in der Konstruktion sozusagen Redundanzen gibt.
Ja gut, das kennen wir doch alle. Ich meine, wie so ein Diamantrahmen, also diese klassische Rahmenform, die fast jedes Rennrad hat oder jedes Gravelbike hat oder die ganzen Trekkingräder haben. Warum ist das so eine tolle Konstruktion? Da habe ich einfach einen Haufen Rohre und wenn jetzt eine Kettenstrebe reißt, dann falle ich immer noch nicht vom Fahrrad. Und deshalb sind ja diese Tiefeinsteiger, modern deutsch Unisex-Rahmen, so relativ kritische Konstruktionen. Die haben nur ein zentrales Rohr nach vorne. Und auch da haben wir ja in der Vergangenheit unfassbar viele Rückrufe gehabt, auch von zigtausend Rädern. Für viele renommierte Hersteller mussten zurückrufen, weil auch da ist eben nur ein Rohr. Und wenn das reißt, besteht Sturzgefahr. Und Diamantrahmen, kann ich mir jetzt nicht erinnern, schon mal einen Rückruf eines Diamantrahmens gehört zu haben. Weil wenn da ein Rohr kaputt geht, wenn das Unterrohr abreißt, ja gut, da habe ich das Oberrohr, dann merke ich, oh, jetzt sieht es aber komisch aus. Und dann kann man das reparieren, also sprich ersetzen. Deshalb ist das eigentlich schon ein sinnvolles Konstruktionsthema. Und eben wenn ich davon abweiche, dann muss ich besondere Sorgfaltspflichten mal haben. Und das sieht man zum Beispiel auch sehr schön bei den Gabelschäften an Fahrrädern. Die sind ja vor einigen Jahren noch ein Zoll gewesen und inzwischen sind die ja unten ganz hoch verstärkt und oben auch dicker, weil das ist auch ein einzelnes Rohr, das ich eben mit besonderer Sorgfalt und besonderer konstruktiver Güte umsetzen muss.
Ich kenne den Begriff Redundanz auch vom Radio. Christian Bollert hat mir den beigebracht in dem Kontext, dass man durchaus im Radio den gleichen Zusammenhang mehrmals benennen kann. Redundanz, Redundanz, Redundanz. Aber diese Philosophie müssen wir jetzt vielleicht nicht auswerten. Kommen wir mal zurück zu Babu. Es ist ja nicht so, dass da jetzt nur ein Modell betroffen wäre, sondern es sind mehrere. Haben die also alle diesen gleichen Rahmen oder haben die ähnliche, sage ich mal, Konstruktionsphilosophie, die dann eben doch nicht genug auf Redundanz achtet?
Na gut, sagen wir es mal so, Babu ist ja angetreten, besonders preiswerte Lastenräder am Markt bereitzustellen. Das finde ich sehr ehrenwert, weil das Lastenrad als solches ja eine tolle Sache ist. Eigentlich ein Produkt, das ja den Verkehr entlastet, ein Produkt, das ja auch die katastrophale Situation vor vielen Kitas oder Kindergärten und Ähnlichem entlastet, wo ja durch die Mama-Kind-Taxis unfassbare Gefährdungspotenziale für alle Fußgänger oder radfahrenden Kinder dann entstehen. Das heißt, eigentlich ein Lastenrad eine tolle Sache. Und Babu hat jetzt eben gesagt, wir machen das besonders billig und wenn ich besonders preisgünstig an den Markt ging, dann muss ich halt überlegen, wie spare ich Kosten? Und ich bin natürlich in den Entscheidungswegen nicht drin gewesen, das werden die auch nicht öffentlich legen, aber ich habe natürlich die steile These, dass Babu den ganzen Konformitätsprozess, der den Rädern ja vorangeht, bevor man sie am Markt bereitstellt, da einfach nicht die nötige Sorgfalt und nicht den nötigen Aufwand betrieben hat, Stichwort prüfen zum Beispiel, weil man kann solche Rahmen natürlich auch prüfen und dann weiß man, sind die haltbar, ja oder nein. Deshalb gibt es ja eben Ermüdungsprüfungen und ich vermute mal, dass Babu da eben nicht genug getan hat, um die Sicherheit dieser Konstruktion zu machen. Ich kann nur sagen, also ein Konformitätsprozess für ein elektrisches Fahrrad, wenn man das von A bis Z richtig macht, mit Risikobeurteilung, mit technischer Dokumentation, ordentliche Bedienungsleitung dabei macht, ordentlich prüft, ordentliche Konformitätspapiere macht, also ganzen Strauß von Maßnahmen, die ich per Gesetz machen muss, dafür gibt es ja Gesetze, dann bin ich dann schon im hohen fünfstelligen Bereich pro Modell. Und dieser fünfstellige Bereich, den muss ich auf die einzelnen Fahrräder umlegen. Und wenn ich jetzt halt versuche, möglichst billig zu sein, dann kann ich mir halt überlegen, kann ich ja bloß einen Taschenrechner, um zu sehen, was es bedeutet, wenn ein Modell fünfstellig ist. Deshalb habe ich halt praktisch die begründete Vermutung, dass Babu da einfach nicht die genügende Sorgfalt hingelegt hat, wie andere Hersteller, wo so Produkte auch gerne mal das Doppelte oder fast das Dreifache kosten. Es ist ja nicht so, dass der Hersteller sich da nur die Taschen vollstopft. Der Hersteller teurer Lastenräder hat mit Sicherheit einen ganz anderen Qualitätssicherungsmechanismus, ein anderes Prototypenbau und so weiter. Also die Rahmen und die Frage zu beantworten sind nicht alle exakt gleich, aber ich vermute, sie sind unter dem gleichen Diktat des Rotstifts entstanden, der jetzt natürlich, das muss man klar sagen, nach hinten losgegangen ist, weil jetzt wird die Sache eigentlich viel teurer. Und das möchte ich unbedingt sagen, bevor ich es vergesse. Ich finde den Schaden für das gesamte Fahrrad, für das gesamte Lastenrad, also nicht nur von Babu, sondern immens. Und das finde ich sehr schade, dass der Schlendrian dieser Firma jetzt das Lastenrad als solches in Misskredit bringt, weil zumindest in meiner Wahrnehmung ist so, ich bin bei meinem Altherrensport gewesen, da wurde ich aufs Fahrrad angesprochen. Das gab es das letzte Mal, als Jan Ullrich die Tour de France gewonnen hat. Also dieser mediale Hype, der da jetzt von allen Tageszeitschriften bis hin zu Spiegel Online so gemacht wurde, hat das Fahrrad wirklich geschädigt, was ich sehr schade finde.
Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, das kann ich tatsächlich bestätigen, dass ich auch in den letzten Tagen von mehreren Leuten angesprochen wurde, so nach dem Motto, oh, Lastenräder kann man ja jetzt aber gar nicht mehr fahren. Also da ist wirklich ein Imageproblem jetzt, oder?
Ja, das ist sehr schade, weil wir begleiten seit vielen Jahren und andere Prüfhäuser, es gibt ja noch mehr, es gibt ja nicht nur uns, begleiten ja auch Hersteller sehr seriös. Und da weiß man, was das kann. Und da sind einfach Sicherheiten da. Und da kann man das Kind wirklich guten Gewissens durch die Gegend fahren oder den Hund oder was man einfach durch die Gegend fahren will. Das ist gar kein Thema. Und jetzt haben wir eben da ein schwarzes Schaf oder vielleicht gibt es noch ein, zwei mehr. Aber sagen wir, die seriösen Hersteller leiden natürlich jetzt unter dem, was jetzt dieser Schlendrian gemacht hat. Und was auch sehr interessant ist an der Sache für die ganzen Hörer und vielleicht auch für euch, die niederländischen Behörden waren bisher in Europa die entspanntesten. Also wir machen mit unserer Firma, begleiten wir sehr viele dieser Marktaufsichtsverfahren. Also in 6 Ländern habe ich das schon gemacht, also nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, was weiß ich, Polen, Italien, in sonstigen Ländern, Frankreich. Und typischerweise waren die niederländischen Behörden immer die entspanntesten aller in Europa. Und dass die jetzt mit der größten Härte durchgreifen, ist ein klares Indiz dafür, dass Babu eben die Hausaufgaben gar nicht gemacht hat und vor allen Dingen auch, als das Marktaufsichtsverfahren dann losging, nicht in einer Weise kooperiert hat, wie es eben das Gesetz vorsieht. Und ihr habt es am Anfang selber gesagt, jetzt ist sogar noch ein Strafverfahren am Laufen. Also da hat ein Hersteller wirklich, ich will nicht sagen alles, das ist immer ein Absolutismus, aber viel zu viel falsch gemacht zum Schaden der ganzen Branche.
Dieses Strafverfahren, die Ermittlung der Staatsanwaltschaft, für die Leute, die es nicht wissen, kannst du ganz kurz sagen, warum genau das jetzt auch stattfindet in den Niederlanden?
Gut, ich kann mich ja auch wieder nur auf die Interviews stützen, die ich gelesen habe und auf die Zeitungsberichte. Aber offensichtlich hat feststeht, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit Sicherheit hat eben Babu nicht so kooperiert mit den Behörden, wie man das muss. Das Gesetz schreibt auch ganz klar vor, dass man eben Datenbanken haben muss über Versagensfälle, dass man ein Rückrufmanagementsystem in seinem Haus implementiert haben muss, dass man Stichproben machen muss von sich im Markt befindlichen Produkten. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dass man dann eben reagieren muss. Also da gibt's ganz viele Dinge, die man macht. Und ich bin mir überzeugt, die haben das halt alles nicht gemacht. Und wenn man das eben nicht macht, und ich habe das Wort Gesetz in den Mund genommen und man liest ja in manchen Quellen auch, dass sogar vertuscht worden wäre, also aktiv die quasi Untersuchung der Behörde behindert worden sein soll. Ich war nicht dabei, deshalb kann ich es nicht sagen, aber das liest man. Und wenn ich dann einfach ein Gesetz breche und dann vertusche, dann ist es ja auch nur im Sinne der Sache, dass da entsprechend ein Strafverfahren gemacht wird. Und das lässt eben das über allem schwebende Produktsicherheitsgesetz eben zu oder fordert diese Maßnahme. Und das ist die Konsequenz und das ist eigentlich eine Sache. Ich habe das auch schon in anderen Dingen erlebt, also bei anderen Firmen, die hatten auch schon Marktaufsichtsverfahren, was wir begleitet haben. Die haben dann auch schon eine Strafe gekriegt, weil sie einfach nicht gewisse Dinge gemacht haben. Da ging es halt um ein paar 10.000 Euro. Aber so wie sie das bei Babu jetzt eben liest, geht es da ja auch möglicherweise gegen Personen. Wenn jemand so etwas aktiv macht, dann ist sogar ein Rückgriff auf handelnde Personen möglich. Das wird also noch sehr spannend. Ich denke, für die Fahrradbranche ist es wirklich ein teures für alle, aber ein wichtiges Lehrbeispiel, was man alles nicht machen sollte.
Wie würde das denn in Deutschland laufen? Also welche Behörde würde denn sowas machen?
Ja gut, aber wir haben in Deutschland ja Gewerbeaufsichtsämter, die regional strukturiert sind. Das heißt, jedes Bundesland hat da eben praktisch hat verschiedene Behörden, die das machen. Das Gewerbeaufsichtsamt muss das machen, das ist regional. Und die würden dann kommen und wenn die Sache dann höher geht, also wenn man dann merkt, es hat eine bundesweite Tragweite, dann korrespondieren die natürlich miteinander, die Bundesländer, und dann praktisch geht es dann entsprechend weiter. Also in Baden-Württemberg ist zum Beispiel in diesen ganzen Geschichten auch das Regierungspräsidium zum Beispiel drin, wo wir ja verschiedene haben. Also das ist dann ein bisschen föderalistisch aufgestellt, aber am Ende des langen Tages hat sowas, und das haben wir ja in dem holländischen Beispiel, niederländischen Beispiel jetzt auch gesehen, kriegt es ja europaweite Tragweite. Es gibt ein europaweites Austauschsystem über potenziell gefährliche Bauteile oder potenziell gefährliche Produkte. Das RAPEX, kann man im Internet mal nachgoogeln, RAPEX, Rapid Alert Product Exchange System. Das heißt, da werden einfach die Dinge dann in Europa öffentlich gemacht, die Gefahren bergen. Da findet man jetzt natürlich auch ein paar Pedelecs, aber man findet auch ganz viel Kinderspielsachen, ganz viel Dinge, die chemisch verunreinigt sind. Also die Marktaufsichtsbehörden sind ja nicht nur in der Fahrradbranche aktiv. Die müssen im Endeffekt alles überwachen, was der CE-Kennzeichnungspflicht unterliegt. Und das ist eben viel Spielsachen und viele Haushaltsgeräte, was es sich von der Mikrowelle bis hin zum irgendwas, wenn man mal sein Handy umdreht oder irgendwelche Dinge in die Hand nimmt, hat man ganz viel, sieht man dieses CE-Zeichens. Und dieses CE-Zeichen ist das Signal für eine europäische Konformität. Und wenn man da eben Schmude mittreibt, dann kann das eben passieren, was wir jetzt bei Babu sehen, dass dann eben am Schluss endlich die Staatsanwaltschaft dann bei einem anklopft.
Auch in Deutschland gibt es einen Rückruf und einen Verkaufsstopp. Und unter kontrolliere-dein-lastenrad.de können Babu-Besitzerinnen und Besitzer überprüfen, ob ihr Rad betroffen ist. Babu bietet in dem Fall, wenn es betroffen ist, Austauschräder an, sagt auch gleich, das kann alles eine Weile dauern, dieser Prozess. Und die Austauschräder gibt es, sofern das Rad nicht älter als 5 Jahre ist. Ist es älter, wird beim Kauf eines neuen Lastenrades der, Zitat, aktuelle Wert berücksichtigt. Ist das fair in deinen Augen und ist es dazu geeignet, da wirklich, sage ich mal, die Gemüter zu nicht zu erhitzen, sondern abzukühlen, sagt man das? Gemüter
zu beruhigen.
Zu beruhigen.
Da haben wir natürlich schon eigentlich die zweite Katastrophe. Offensichtlich hat der Hersteller ja überhaupt nicht reagiert zu Beginn, wenn er jetzt keine Lösungen anbieten kann. Also alles, was ich jetzt lese und was ich gelesen habe, auch das, was ihr jetzt zitiert habt, sagt ja im Endeffekt nur, dass man im Moment noch keine Lösung hat. Sprich, es ist ja nicht so, dass man jetzt wie bei anderen Rückrufen sagt, der Lenker ist schlecht, hier ist der neue, wir ersetzen den jetzt, sondern die reden ja davon, dass die ganzen Fahrräder ersetzt werden müssen, weil sie offensichtlich keine Lösungen für diese brechenden Rahmen haben. Also wir haben ja andere Fälle von Rückrufen von Lastenrädern gehabt. Vor 2 Jahren hat zum Beispiel ein deutscher Hersteller, ein großer, zurückgerufen. Der hat zu dem Zeitpunkt auch keine Lösung gehabt und der hat dann für die Dinger einfach einen vollen Verkaufspreis erstattet. Die waren auch nicht so alt. Wenn man jetzt bei Babu sieht, es wird irgendwann Ersatz geben, dann ist natürlich die Frage, wie lange kann ich es nicht nutzen? Gut, der Privatkäufer hat jetzt irgendwie ja keine Handhabe, weil er kann es einfach nicht nutzen. Das ist natürlich dann, muss man sich halt die Gedanken über die Marke machen, ob es die Marke des Vertrauens der Zukunft sein soll. Entspannend wird die Sache ja, wenn man ein solches Babu geleast hat, weil dann ist es ja im Eigentum des Arbeitgebers und der ist ja ein Teil des Gehaltes. Und wenn ich einen Teil des Gehaltes dann nicht nutzen kann, hat es ja eine durchaus spannende Komponente. Da bin ich jetzt aber zu wenig Jurist, um das im Detail auseinanderzuklamüsern. Ich vermute mal, die Leute, die Leasingunternehmen haben, sind da schon dabei, sich da ernsthaft Gedanken zu machen. Also der Schaden hat noch viel weitere Tragweite. Was jetzt insgesamt angeht, mit den 5 Jahre alten Dingern, finde ich das schon fair, wenn da ein gewisser Zeitwert in Ansatz gebracht wird. Man hat ja einen Nutzungsvorteil gehabt. Man hat das Ding ja auch benutzt, 5 Jahre lang oder älter. Und dann, wenn der Wert beim neuen Lastenrad angesetzt wird, das halte ich schon für sehr fair. Typischerweise ist es auch so, dass ja rein erfahrungsgemäß die Leute, die so ein Lastenrad beim Kind kaufen und wenn die Kinder dann raus sind, wird es dann deutlich weniger benutzt. Also ich denke, das ist nicht unfair. Ist natürlich für jeden, der es tatsächlich nutzt und jetzt aktuell darauf angewiesen wird, natürlich schrecklich, weil er es nicht nutzen kann. Das halte ich für das größte Problem, dass ich im Moment eine Immobilie habe und kein Fahrrad, wenn ich unter diesem Rückruf bin. Und die jetzt praktisch Zweifel haben, ich würde es auf jeden Fall seriös vom Händler prüfen lassen, das Fahrrad. Und das muss man ja dann auch fortan machen. Es ist ja nicht mit einer einmaligen Prüfung jetzt getan. Kontrolliere deinen Rahmen, ja. Und dann guckst du einmal hin und sagst jetzt schön für immer. Man muss das ja eigentlich dann turnungsmäßig machen. Und das bietet sich auch immer, dass man das zumindest mal, wenn man regelmäßig fährt, wenn man seine Jahresinspektion macht, dass man dann auch den Rahmen kontrollieren lässt. Also diese Bürde hat man jetzt weiterhin. Also, es ist keine gute Lösung. Es gibt deutlich bessere Lösungen, das zu machen. Es zeigt halt nur, dass im Moment der Hersteller hilflos ist, weil er einfach alles verschlafen hat und die Kunden jetzt keinen Service bieten kann. Und dann kann ich jetzt wieder das Plädoyer für das hochwertige Fahrrad eben machen. Ein günstiges Fahrrad, wie in dem Fall, das hat halt einfach bei nichts Reserven, auch nicht, wenn ein Rückruf kommt. Und ein hochwertiger Hersteller, der einfach auch ein paar Euro mehr aufruft aufgrund seiner Maßnahmen, die er vormacht für solche Eventualitäten, der kommt halt mit einer guten Lösung ums Eck. Also insofern ist das ein schönes Beispiel, dass man der Preis mit Sicherheit auch immer dann über die Qualität viele Jahre nach dem Kauf entscheiden kann.
Stichwort Prüfung, du hast es schon angesprochen, beim Fachhändler oder bei der Fachhändlerin. In einer Medienmitteilung von Babu von Anfang April, vom 5. April, um ganz genau zu sein, da heißt es, nach dem Rückruf der Modelle City E und Mini E werden noch das Modell City Mountain Produktion vor 2020 sowie die Version des Modells Pro Trike Transporter zurückgerufen. Die Untersuchung hat ergeben, dass alle anderen Babu-Modelle weitergefahren werden können. Wir empfehlen unseren Kunden jedoch dringend, einen Termin für eine kostenlose Inspektion bei einem qualifizierten Fahrradhändler zu vereinbaren, die ab Ende April möglich sein wird. Das klingt auch irgendwie nicht so vertrauenserweckend, oder?
Ja, das klingt wirklich nicht vertrauenserweckend. Ich glaube einfach, ich weiß es nicht, aber einfach das, was man aus all diesen Faktoren mit meiner Erfahrung zusammenreimen kann, ist einfach, dass die Firma Babu über die Qualität und die Haltbarkeit ihrer Produkte im Argen schwebt. Und es klingt ganz klar danach, dass sie keine seriöse Datenbank haben, wo sie sagen können, jawohl, so und so viel von denen sind, haben versagt, so und so viel von denen versagt. Die haben vielleicht von der Hand in den Mund gelebt und alles irgendwie im Endeffekt klein geredet. Und deshalb wissen sie wahrscheinlich gar nicht, was so genau Sache ist. Möglicherweise wird künftige Untersuchungen ergeben, das mit den anderen in Ordnung ist, was ich allen wünschen würde, auch der Sicherheit zuliebe. Aber es kann ja auch rauskommen, dass ganz viele andere angerissen sind, wenn sie jetzt untersucht werden. Und dann kann es sein, dass der Rückruf wieder erweitert wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man da mit der langen Stange im Nebel stochert, aber es kommt einem schon so ein bisschen vor, dass das Ganze nicht wirklich datenbankbasiert ist, nicht wirklich seriös aufgearbeitet werden kann, sondern dass man jetzt so Stück für Stück in der Salamitaktik versucht, sich der Sache zu nähern. Ja, was natürlich für jeden, der ein Babu hat, nicht gut ist, natürlich.
Gehen wir zum Ende des Gesprächs mal noch ein Stück weg von Babu selbst und fragen uns oder fragen dich, was bedeutet das denn jetzt alles für die Fahrradbranche? Also ich in meiner großen Naivität könnte mir vorstellen, dass viele andere Hersteller das sehr genau beobachten und eventuell Maßnahmen ergreifen werden, um nicht in so eine Position wie Babu jetzt ist zu kommen. Bin ich dazu optimistisch?
Gut, ich habe ja relativ viel Insiderwissen und ich begleite ja Rückrufe seit über 20 Jahren und Marktaufsichtsverfahren seit über 15 Jahren. Ich sage es mal so, die großen Hersteller, die wirklich am Markt extrem prominent sind und erfolgreich sind, die haben ihre Marktaufsichtsverfahren schon durch. Modern Deutsch würde man sagen, lesson learned. Ich denke, was jetzt dieser Babu-Skandal zeigt, ist, dass niemand mehr unterm Radar fliegt. Also es trifft also nicht nur Hersteller, die Millionen von Fahrrädern machen, wie große amerikanische Hersteller oder auch europäische Hersteller gibt es, die machen ja Millionen Fahrräder pro Jahr, sondern es trifft einfach auch kleinere und mittlere Unternehmen. Und die Großen, die können das sehen, das mit Sicherheit mit Genugtuung, weil die haben unfassbar viel Geld investiert in ihre Qualitätssicherung, in ihre ganzen Prozesse, um das alles zu machen. Das kostet ja richtig viel Geld. Und ich denke, die mittleren und kleineren werden jetzt sicher alle aufwachen und nochmal gucken, habe ich auch alles getan. Also wir bieten zum Beispiel hier im Haus seit Jahren erfolgreich Schulungen an für Hersteller, wo wir diese Gesetzeslage komplett aufzäumen und wo wir das ganz aufdröseln, genau die Maßnahmen auseinander machen. Und ich denke, dieses eigene Reflektieren, bin ich in meiner Firma so aufgestellt, dass ich so einen Fall seriös abwickeln könnte, dass es bei einem freiwilligen Rückruf bleibt. Ich denke, das werden jetzt viele Hersteller machen. Aber ich kann wirklich die Zuhörer beruhigen. Also unglaublich viele Hersteller, die seriös sind, haben das alles schon sauber installiert. Es sind sicher noch einige, die es nicht haben. Dass es den weltgrößten Fahrradhersteller oder eine Dependance vom weltgrößten Fahrradhersteller trifft, ist natürlich überraschend. Aber wenn man die Preisschilder auf den Lastenrädern sieht, überrascht es mich wieder nicht. Ich denke einfach, seriös im Fachhandel kaufen und einfach ein paar Euro in die Hand nehmen, das zählt einfach bei jedem Fahrrad, nicht nur beim Lastenrad. Und ich denke schon, dass nochmal mit dem Skandal ein Qualitätsruck durch die Branche geht, klar, bei kleineren, mittleren Unternehmen. Und für den Zuhörer und für den Radfahrer ist es natürlich ein Gewinn, weil das muss man einfach sagen, die Fahrräder sind so viel besser geworden, auch hinsichtlich Haltbarkeit und Verwendbarkeit in den vergangenen Jahren. Und es sind eben genau diesen Dingen, wie wir es jetzt mal öffentlich haben, die normalerweise unterm Radar sind. Das kriegt ja niemand mit, wenn solche Arbeiten und solche Verfahren sind. Das tut dem Fahrrad gut. Und das ist eigentlich die erfreuliche Nachricht bei allem Schaden, den wir haben, dass mit Sicherheit auch kleinere Manufakturen künftig mit einem höheren Qualitätsbewusstsein nochmal an den Markt gehen.
Das wäre also, wenn man jetzt mal so resümierend drauf guckt, trotz der großen Aufregung und trotz des hohen Gesprächswertes, den offensichtlich du festgestellt hast, den wir festgestellt haben, da bleibt ein optimistischer Ausblick?
Ich denke schon. Also das ist einfach, wir reden über eine Investition und Investitionen übersetze ich meistens so, das ist Verzicht in der Gegenwart für zu erwartenden Gewinn in der Zukunft. Also man muss halt, bevor man die Fahrräder verkauft, bevor man sie macht, einfach investieren, Zeit und Geld, um die Qualitätssicherung, das ganze Thema nach vorne zu bringen, hat aber dann am Ende der langen Straße quasi bessere Fahrräder. Der Kunde fährt freundlicher damit. Man hat keine Qualitätsthemen, man muss nicht nachliefern, man muss keine Rückrufe machen, das Fahrrad wird dadurch besser. Und die Firmen, die das, sagen wir, 10, 15 Jahren angegangen haben, das Thema, die können gar nicht mehr vorstellen, dass sie früher anders gearbeitet haben, die freuen sich über unglaublich geringe Reklamationsquoten und dann verdient es auch wieder Geld. Also im Endeffekt ist es am Anfang ein Schmerz von Hersteller und am Schluss eine Freude für alle Beteiligten am Markt.
Dirk Zedler ist Geschäftsführer der Zedler-Gruppe, unter anderem Geschäftsführer der Gesellschaft der Fahrradsachverständigen und des Instituts für Fahrradtechnik und Sicherheit. Und wir haben mit ihm gesprochen über einen großen Rückruf des Lastenradherstellers Babu, der zur Axel-Gruppe gehört, und sowohl darüber, was da an Problemen drinsteckt, als auch ein bisschen rausgezoomt, was es vielleicht doch auch Positives für die Fahrradbranche allgemein haben könnte. Dirk, wir sagen wie immer, vielen Dank für die sehr fachkundigen Auskünfte.
Ja, sehr gerne. Und verliert den Spaß im Radfahren nicht.
Auf keinen Fall. Versprochen.
Sehr schön. Tschüss.
Gerolf.
Christian.
Ich habe während des Gesprächs nochmal gegoogelt, weil ich tatsächlich, Stichwort Rückruf und so, da habe ich immer sofort Assoziationen, oder nicht immer sofort, aber ich habe manchmal Assoziationen.
Ich weiß, was du meinst.
Du kannst dich vielleicht daran erinnern. Es gab mal einen ganz skurrilen oder gar nicht so skurrilen Rückruf von Toyota. Die haben Millionen Autos zurückgerufen. Und damals war der Grund, im ersten Moment total, klingt das total profan, Fußmatten. Die waren aber ziemlich gefährlich, weil die haben sich irgendwie so verklemmt zwischen Gaspedal und Dings, dass wirklich da eine große Gefahr war. Deswegen haben die Millionen Autos zurückgerufen. Damals, und da muss ich Dirk so ein bisschen widersprechen, war das schon so, oh Gott, Toyota haben es total verkackt, die haben, können nicht mal Fußmatten einbauen. Aber, und dann sind wir doch wieder bei Dirk, ich glaube, sie haben langfristig daraus gelernt und irgendwann war Toyota dann irgendwie das zuverlässigste, beste und so weiter. Also ist ganz interessant, wie solche, ich sag mal, großen Problemfälle manchmal auch zu Lösungen führen, die dann zu, ja, für Verbraucherinnen und Verbraucher guten Ideen führen.
Ja, hier sicher. Und ja. Also würde ich, ja klar. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja Bilder davon, auch von so kollabierenden Rahmen dieser Lastenräder. Und da gibt es jetzt auch nicht nur eins. Ja klar, wenn das dann auch so, naja, verschleppt wird. Und diese Ermittlungen haben ja auch irgendwie die, ne, die Ursache, dass man sagt, da wurden wirklich auch Sachen versteckt. Dann so, dann.
Wenn dem so ist, dann wäre das natürlich krass.
Richtig, also man sagt das, ja, wir waren nicht dabei, wir konnten es nicht überprüfen, aber ja klar, dann muss das eben so sein.
War das übrigens in deinem Umfeld auch so, dass du häufiger von verschiedenen Leuten darauf angesprochen wurdest? Also mir ging es tatsächlich so, ich hatte jetzt so ein, zwei entferntere Bekannte, die ich getroffen habe, die mich alle natürlich, weil ich hier doch diesen komischen Fahrradpodcast mache.
Mit deinen Fahrrädern.
Und da immer über diese Fahrräder rede und dann meinten alle gleich, ja, hier Lastenräder und so kann man nicht mehr fahren und so. Also es war, fand ich schon interessant.
Also mich hat niemand angesprochen.
Hat sich vielleicht niemand getraut.
Ja, vielleicht wollen die alle nicht.
Sprecht Gerolf doch mal an, bitte Leute. Nee,
Gerolf lieber nicht auf Fahrräder ansprechen, das wird schwierig.
Das macht ja schon den ganzen Tag irgendwie über Fahrräder.
Ja.
Nee, aber es gab noch einen anderen Aspekt, den du auch zu Recht angesprochen hast.
Ja, ich wollte noch sagen, dass ich wahrgenommen habe, dass es halt wirklich auf ganz vielen Plattformportalen, bei ganz vielen Medien aufgepoppt ist und überhaupt auch das Thema Lastenrad. Irgendwann las ich auch dieser Tage dann eine Meldung, dass in Freiburg es einen Unfall gegeben hat.
Stimmt.
Mit einem Lastenrad, wo Kinder verletzt wurden. Das war jetzt aber, glaube ich, keine lebensgefährliche Verletzung.
Weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, aber es war.
Ich habe zumindest gedacht, okay, das ist jetzt in Freiburg passiert, jetzt ist das dort. Was steckt jetzt dahinter? Also ist natürlich überhaupt nicht gut, wenn das passiert, aber ein Hörer hat uns auch darauf hingewiesen, vielen Dank dafür. Es gibt eine Studie der Unfallforschung der Versicherer, die verschiedene Kindertransportmöglichkeiten im Fahrradbereich untersuchen und die sagen, Lastenfahrräder sind in aller Regel für den Transport der Kinder nicht ausreichend geeignet. Ich fasse das jetzt hier zusammen, ich zitiere nicht wirklich, ja, aber sie sagen auch, dass auch Kindersitze und auch Kinderanhänger nicht das richtige Mittel der Wahl sind, dass die auch nicht sicher genug sind. Und an dem Punkt frage ich mich dann schon, also wie wird diese Sicherheit gemessen? Und können wir mal bitte ganz kurz drüber reden, von welcher Richtung da die Unsicherheit ins Spiel gebracht wird? Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, ne?
Ja, dazu muss man vielleicht auch einordnend sagen, mir sind die tatsächlich auch neulich wieder mal in einer Dokumentation auf Dreisat untergekommen, wo es auch um Fahrräder ging, waren auch sie dabei. Die machen halt oft so Crashtests, ne? Und das heißt, die fahren zum Beispiel mit einem Lastenfahrrad auf den Fußgänger drauf zu und solche Sachen. Und das ist ja auch faktisch richtig, dass sozusagen ein Lastenrad ist größer, schwerer und so weiter, hat dementsprechend auch größere Wirkung. Aber ich würde auch sagen, deine Analyse ist nicht ganz falsch. Zumindest würde ich persönlich sie teilen. Sie kommen natürlich aus so einer Autowelt. Also ne, sie machen diese Crashtests mit den Crashtest-Dummies und so. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grat zwischen, wir testen das jetzt mal aus unserer Perspektive, wie wir sonst auch Autos getestet haben. Natürlich in einem Käfig
ja.
Ne, ist man natürlich sicherer als ohne Käfig. Das ist, glaube ich, relativ schnell zu erkunden. Aber nichtsdestotrotz finde ich es interessant. Und das wiederum fand ich so ein bisschen mutmachend in dieser Dokumentation auf Dreisat, die ich gesehen hatte, dass sie sich schon auch Gedanken darüber machen, wie kann eigentlich Verkehr aussehen, wenn da auf einmal mehr ist als Autos, nämlich auch Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Prozess im positiven Sinne, dass man jetzt anfängt, auch sich das mal genauer anzuschauen und dann merkt man vielleicht auch, da müssen wir vielleicht mal unsere autozentrierte Sicht vielleicht auch ein bisschen ändern und so. Also, aber ja, ich habe da auch, bin da auch ein bisschen, habe da so eine gewisse Grundskepsis auf jeden Fall.
Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt damit anfinge, dann würde ich das nicht mehr positiv bewerten. Denn ich hoffe, man ist schon unterwegs
ja,
in dieser Entwicklung und Überlegung.
So weit würde ich auch sogar gehen. Also. Aber klar, wer sind denn die Versicherer? Ne? Das sind am Ende die Autoversicherer. Also,
genau,
ne?
Auf jeden Fall, so, das Thema Lastenrad ist da und es ist jetzt halt an dieser Stelle mit ja meistens negativer Konnotation da. Wir haben auch schon, wie oft haben wir das schon angesprochen, Lastenrad ist ein Triggerpunkt, ganz klar.
Haben wir in den letzten Ausgaben mal das thematisiert. Ja, also es ist,
dabei bleibt es auch.
Ja, und ich glaube, alle diese Punkte haben jetzt eher dazu geführt, dass es sogar noch krasser geworden ist.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Eventuell finden wir dazu auch nochmal, vielleicht können wir das nochmal, aber das wissen wir alles nicht. Ich fand es auf jeden Fall gut, mit Dirk darüber zu sprechen, denn der hat einige Erfahrungen auch mit den Abläufen, wie sowas dann passiert und hat auch Vergleichswerte.
Hat man ja auch rausgehört.
Genau, hat man rausgehört.
Auch so zwischen den Zeilen fand ich es ganz interessant. Ja.
Ich glaube, das ist beim Dirk auch öfter mal der Fall, wenn man mit ihm spricht, dass dann sowas rüberkommt. Und es gibt aber in dieser Sendung, wie schon gesagt, nicht die kleine Serie Mein Fahrrad ist krank, aber es gibt natürlich die...
Einen Klassiker, würde ich sagen.
Den anderen Klassiker. Und dieser Klassiker, den gibt es nicht nur im Frühjahr, sondern den gibt es zu allen möglichen Jahreszeiten einmal im Monat. Das ist die Ausfahrt des Monats. Und diesmal findet die statt mit unserer Podcast-Kollegin Regine Heidorn aus Berlin.
Bam.
Wir hier beim Antritt auf Detektor FM sammeln Fahrradgeschichten immer noch und sehr gerne. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat oder vielleicht auch mit dem Rad. Egal, ob das eine Weltreise ist oder eine Trainingsfahrt oder ein Sprintrekord oder eine Langsamfahrt oder irgendwas dazwischen, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Regine Heidorn, die mit Regines Radsalon eine Podcast-Kollegin ist und im März zum wiederholten Male das Game of Toilet Paper veranstaltet hat. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Etikett und wir müssen natürlich darüber sprechen, was das ist und wie es gewesen ist und sagen erstmal Hallo nach Berlin, hallo Regine.
Jo, servus Podcast-Kollegen. Was ist denn das eigentlich hier? Spree grüßt Leipzig, liegt auch an irgendeinem Fluss, wa?
Ja.
Direkt neben der Elster.
Weiße Elster sogar, um ganz
sehr gut, Christian, genau, sehr gut.
Ja. Spree meets Elster. So.
Sehr gut. Spree meets Elster. Und wir fangen mal direkt an. Klopapier und Fahrrad, wie kommt denn das zusammen?
Ja, da ist Corona dran schuld. Ist ja schon lange her. Ne? Wir haben auch schon wieder alles vergessen. Derzeit wird ja viel aufbereitet. Stichwort RKI-Files und so weiter und so weiter. Aber die Älteren unter uns werden sich sicher noch daran erinnern, dass es eine rätselhafte Klopapierknappheit gab. Und ich verstehe es bis heute nicht. Also warum Klopapier?
Ja, ist unklar. In anderen Ländern waren es ja auch andere Gegenstände, ne? Aber in Deutschland war
angeblich.
Klopapier. Angeblich, ja. Ja.
Aber hat die Knappheit wirklich bestanden oder war die eher so, also war das so, wir befürchten jetzt eine Knappheit und aufgrund der Befürchtungen, also für mich ist es auch alles neblig rückblickend. Klopapier und Nudeln, kann ich mich dran erinnern.
Ja, ja, aber im Supermarkt war es wirklich weniger. Das ist so. Aber stimmt, ich glaube, die Industrie hat gesagt, wir haben eigentlich genug, aber wenn ihr nicht so viel kaufen würdet auf Vorrat,
dann. Und dann haben alle gekauft, ne?
Genau,
also es war so eine selbstinduzierte Knappheit, eventuell. Aber du weißt das vielleicht besser, Regine.
Naja, bedingt. Also es war ja auch Quarantäne, ne? Und ich bin ja schön einfach zu Hause geblieben, soweit ich konnte. Und wenn ich zwischendurch mal in meinem Späti mir meine 3 Rollen Klopapier für meinen Single-Haushalt geholt habe, die halt dann auch 2 Wochen gereicht haben oder so, dann war da immer genug da.
Ja.
Keine Ahnung. Ich habe das nur, ich habe YouTube gesehen, ne? Also mit Schlägereien im Supermarkt um knappe Produkte und...
Stimmt. Ja. Das klingt nach Spiegel TV und Co. Aber was wir auch noch klären wollen ist, was ist überhaupt ein Alicat? Weiß ja auch vielleicht nicht jeder und jeder.
Ja, ich halte mich ja ehrlich gesagt auch ganz gerne ein kleines bisschen bedeckt aus, sagen wir mal, soziokulturellen Gründen. Die Szene, aus der ein Alicat kommt, ich glaube, die gibt es seit den 90er Jahren, ist die Radkurier-Szene. Und ein Alicat ist ja eigentlich auch die Championships der Radkuriere. Und ich will denen eigentlich da ungern reinfuschen, weil die Spielidee ist, dass man sagt, man fährt den Alicat halt mit und man weiß eigentlich vorher nie so genau, was einen erwartet. Ein Alicat, ganz kurz, grob gesagt, ist quasi ein Orientierungslauf oder eine Orientierungsfahrt mit dem Fahrrad. Also man bekommt am Anfang der Veranstaltung ein sogenanntes Manifest. Das kennt auch vorher niemand, ne? Also alle wissen, alle, die an einem Alicat teilnehmen, wissen nie, worauf sie sich genau einlassen. Wie lang das wird, wo die Route lang geht, wie viele Checkpoints es gibt, ob das eine Stunde dauert oder 5 Stunden und so weiter und so weiter. Das weiß man vorher nie so genau. Deswegen würde ich gerne in dieser sozusagen kulturellen Szene-Tradition auch bleiben und auch nicht mehr dazu verraten. Außer, dass wir jetzt natürlich noch über das Game of Toilet Paper im Speziellen sprechen.
Ja, also okay, nobody mentions the Alicat, werden wir uns dran halten. Jetzt müssen wir trotzdem vielleicht noch das Detail klären für Leute, die es wirklich nicht kennen. Es findet jetzt nicht auf irgendeinem Rundkurs statt, nicht auf irgendeiner Rennstrecke, nicht irgendwo im Wald, sondern klassischerweise irgendwo in der Stadt, ne?
Genau, also es ist tatsächlich wie eine Schnitzeljagd, kann man sich das vorstellen, ne? Man sagt halt, ja, ich will das mitmachen und dann geht man einfach zum Treffpunkt. Alle treffen sich dort normalerweise analogerweise auch oder klassischerweise. Dann bekommt man das Manifest. Da gibt's dann die Checkpoints drauf. Alle machen sich dann ihre eigenen Routen, falls sie nicht vorgegeben sind. Ne? Manchmal ist auch eine Abfolge von Checkpoints vorgegeben. Ich habe kürzlich von einem Hamburger Checkpoint gehört, der Nicer Dicer. Da würfelst du deinen nächsten Checkpoint. Und wenn du halt immer die gleiche Zahl würfelst, dann musst du halt immer den gleichen Checkpoint anfahren. Das ist auch sehr lustig. Also gibt es verschiedene Ausformungen, sagen wir mal so.
Genau, aber wir wollen über deine Ausformungen sprechen. Wie ist denn deine Idee entstanden zu deiner Version, sage ich mal?
Also das kam tatsächlich mit Corona, weil wir ja diese Verordnung hatten. Ne? Radfahren war ja auch nur noch zu zweit erlaubt, maximal und mit Abstand. Und da dachte ich halt, ja, man kann das Ganze ja auch virtuell machen, indem man Manifest erstellt mit Checkpoints, die halt ortsunabhängig möglich sind. Also ich gebe mal ein Beispiel, damit das ein bisschen plastischer ist. Als Startpunkt habe ich zum Beispiel die Aufgabe gegeben, finde eine Straße, die nach einer Frau benannt ist und mach das zu deinem Startpunkt für dein Game of Toilet Paper, dem virtuellen Alicat. Deswegen auch virtuell, weil die Checkpoints eben ortsunabhängig funktionieren. Und es gibt am Anfang halt ein Videomeeting, da wird das Manifest dann ausgerollt als PDF und dann haben alle 48 Stunden Zeit, ihre Checkpoints zu fahren. Klassischerweise ist es auch immer ein Sonntag und ein Montag, damit man eben, ne, mit Arbeit, Homeoffice, Familie, Selbstständigkeit halt oder Weg zur Arbeit. Es gibt auch Leute, die machen, also bauen sich die Checkpoints auf dem Weg zur Arbeit einfach damit rein, damit man sich das so hinbauen kann, wie es dann gut für einen passt.
Das heißt, wir haben jetzt schon gehört, ne? Also zum Beispiel starte in einer Straße, die nach einer Frau benannt ist. Es können verschiedene Straßen sein und es findet ja auch in verschiedenen Städten statt, ne?
Genau, das hängt immer davon ab, welche Teilnehmenden sich melden. Das erste Game of Toilet Paper war 2020 eben und damals im Mai. Jetzt ist es traditionell immer um den 13., 14., 16. oder 13. März rum, weil Freitag der 13. März, ne, Freitag der 13. 2020, da traten in Deutschland halt die ersten Corona-Verordnungen in Kraft. Und deswegen suche ich halt immer den Sonntag und Montag, die halt auf den 13. März folgen, heraus. Und bei diesem ersten 2020, da war zum Beispiel einer aus Brighton dabei. Es war ein bisschen lustig, weil der den Checkpoint gefährliche Straßensituation hat er gesagt, ja, hier fahren alle auf der linken Seite. Das ist ein bisschen sehr gefährlich.
Ja, das ist eine gute Interpretation. Ja.
Das heißt, es sind alles Checkpoints, die in dieser Art und Weise gestaltet sind. Ja, also es gibt nirgendwo das, fahre in, weiß ich nicht, Bad Schandau an die Elbbrücke, sondern es ist immer irgendwas, was in allen möglichen Städten sein kann.
Genau, aber apropos Bad Schandau und Elbbrücke, wir hatten dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal Dresden dabei. Es gibt da noch immer ein Städte-Ranking, ne? Also die Einreichungen werden bewertet, nicht nach Schnelligkeit, sondern nach wie die Checkpoints erledigt werden. Das war mir wichtig, weil Schnelligkeit ja auch manchmal ein Sicherheitsrisiko ist, ne? Weil das Ding findet ja im Verkehr statt. Das wollte ich gerne entschärfen, damit Menschen sich nicht gefährden und auch Spaß haben können. Das ist auch das Motto übrigens vom Game of Toilet Paper, don't forget to have fun. Also auch unter Corona-Bedingungen kann man sich ein bisschen, ja, Erholung von den ganzen Krisen verschaffen und sollte auch einfach mal Spaß haben. Dies Jahr zum ersten Mal mit Dresden und natürlich war auch das Blaue Wunder dabei.
Ah, okay. Ja, ein bisschen flussabwärts von Bad Schandau, diese berühmte Elbbrücke. Jetzt hast du schon gesagt, es geht nicht um Schnelligkeit, sondern es gibt danach so eine Art Bewertung. Das heißt, es gibt dann auch irgendeine Jury, die sagt, das ist jetzt mal die coolste Straße mit einem Frauennamen, die hier angesteuert wurde.
Ja, nicht die coolste, sondern die Jury bin in der Regel, also auf jeden Fall immer ich. Es gibt aber auch Städte-Hosts, also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte das Ding für meine Stadt hosten, zum Beispiel für Köln, dann bedeutet das, dass jemand dort ein bisschen Werbung dafür macht bei den Leuten, die er halt kennt und einfach ein bisschen sagt, hey, fahr doch mit, das ist eine lustige Sache. Und der dann auch die Einsendung mit bewertet. Es gibt ein Punkteraster, ein Punkt für Checkpoint ist erledigt, drei Punkte für der Checkpoint ist also mit ein bisschen mehr Butter bei die Fische sozusagen erledigt und fünf Punkte für jemand hat sich echt Mühe gegeben, was recherchiert, eine Geschichte dazu geschrieben oder so. In Bamberg gab es zum Beispiel welche, die haben den Checkpoint-Besucher ein Ghostbike so erledigt, dass sie, weil es in Bamberg kein aufgestelltes gibt, einfach eins erfunden haben. Die haben einfach ein Fahrrad irgendwo hingestellt und haben halt eine Ghostbike-Geschichte dazu erzählt und das gibt dann natürlich auch nochmal saftige Extrapunkte obendrauf. Also auch für die Jury ist Don't Forget to Have Fun maßgeblich. Und es gibt noch eine Besonderheit, die Jury beim Game of Toilet Paper ist bestechlich. Das heißt, wenn man den Juroren etwas besonders Schönes zukommen lässt, um ihnen auch das Leben ein bisschen zu versüßen oder besonders gern gesehen sind auch Dinge, die der Allgemeinheit zugutekommen, eine Spende an irgendeinen Antifa-Verein zum Beispiel oder die Hosts können auch manchmal vor Ort sein, wenn sie das wollen. In Bamberg auch haben welche mal vegane Muffins für alle gebacken. Die hatte der Host dann. Und wenn dann andere Fahrerinnen vorbeigekommen sind, konnten sie sich einen Muffin nehmen. Also es gibt natürlich wesentlich mehr Punkte, als wenn es jetzt so egoistische Bauchpinseleien sind, sagen wir es mal so. Noch ein Wort zur Bestechlichkeit, damit das klar ist. Die Jury ist bestechlich, aber nicht korrupt. Wir leben ja in einer Demokratie. Das heißt, es gilt ein Transparenzgebot. Bestechungen werden also immer erklärt, kenntlich gemacht und auch die Bewertung wird deutlich gemacht.
Klingt auf jeden Fall sehr kreativ, aber auch ganz schön komplex mit den Regeln, oder?
Ja, man muss sich halt drauf einlassen, ne? Es ist halt wie bei jedem Etikett. Man weiß vorher nicht genau, was es ist. Es könnte aber lustig sein. Dieses Jahr habe ich die schönste Anmeldung bekommen. Hey, Regine, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mal was Neues auszuprobieren. Ich bin dabei. So einfach kann das sein.
Ich komme auch noch mit den Regeln, Christian. Und ich finde vor allen Dingen, wir sind bestechlich, aber nicht korrupt, finde ich ziemlich gut. So, ich wüsste zum Beispiel, glaube ich, ziemlich genau, wie mein Podcast-Kollege hier zu bestechen wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich mich gerade noch frage, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine, diese Einreichungen, auf welche Art und Weise passieren die und kriegen die Leute in Bamberg auch mit, was die Leute aus Celle und Uelzen und Wanne-Eickel, was die so eingereicht haben?
Ja, da sprichst du ein bisschen quasi so fast die Achillesferse an. Es ist ein bisschen traurig, weil ich bin immer die Einzige, die alle Einsendungen natürlich kennt. Ich versuche halt in der Bewertung, also wenn alle Einreichungen da sind, dann gibt's ein bisschen Pause, weil erstmal die Bewertungen stattfinden müssen. Und wenn die Bewertungen alle durch sind, dann gibt's ein SiegerInnen-Ehrungs-Video-Meeting. Und das versuche ich dann eben schon immer ein bisschen persönlich zu halten und nicht einfach nur zu sagen, ja, Team so und so oder Fahrer so und so viele Punkte, statt sowieso halt so und so viele Punkte, bla bla bla. Sondern ich versuche dann immer ein bisschen das hervorzuheben, was ich besonders fand daran, wie halt Teilnehmende, die also ihr Game of Toilet Paper gestaltet haben. Neben der Einsendung per Mail gibt es auch die Möglichkeit, das über die sozialen Medien zu machen. Also dieses Jahr gab es einige, die auf Mastodon einfach ihre Checkpoints erledigt haben und als Mail dann eingereicht haben, einfach eine Liste mit den Links zu ihrem Mastodon-Post. Fand ich sehr cool. Viele machen ein Video. Für Video muss ich sagen, gibt's erstens extra Zeit, weil dafür braucht man ein bisschen Zeit, ne, so ein Video zu erstellen. Und auch extra Punkte, viele Punkte, weil es einfach nice ist. Da gibt's welche auf YouTube. Man kann zum Beispiel mal Regines Radsalon auf YouTube suchen. Da gibt's dann die Kanäle für die verschiedenen Game of Toilet Paper. Kann sich das ein bisschen angucken. Die sind sehr lustig. Und vielleicht zum guten Schluss noch die Art der Einreichung. Es gibt auch ein Game of Toilet Paper Challenge Video. Da werden Klopapierrollen herumgeworfen. Das ist so grandios, was die Leute sich einfallen lassen. Manchmal, wenn ich nicht so gute Stimmung habe, dann gucke ich mir das einfach 3-4 Mal an und habe wieder gute Laune, weil es einfach Spaß macht. Don't forget to have fun.
Das Video habe ich auch gesehen in der Vorbereitung und Toilet Paper ist ein guter Punkt an der Stelle, weil bisher ist mir von der Abfolge, also von dem, was man zu erledigen hat, die Rolle des Toilet Papers noch nicht so ganz klar. Also ich weiß, ich muss zu verschiedenen Checkpoints fahren. Muss ich da irgendwas mit dem Klopapier machen?
Musst du aber nicht.
Okay,
also einerseits war natürlich ne in Anlehnung an Game of Thrones, man sitzt ja auch manchmal auf dem Thron, wenn man seinen Toilettengang macht, war es natürlich gerade im Zusammenhang mit Corona eben einfach lustig, das Ding Game of Toilet Paper zu nennen. Das ist mal das eine Ding. Das Manifest existiert tatsächlich auf Klopapier geschrieben, also man könnte das so als Klopapierrolle auch abrollen. Das habe ich, damit ich es digital verteilen kann, eben abfotografiert und als Bilder auf jeden Fall in das Manifest-PDF reingetan, damit das quasi ein bisschen erhalten bleibt. Und dann gibt es schon Menschen, die Toilettenpapier auch sehr kreativ einsetzen, um ihre Checkpoints zu erledigen. Also auch das sorgt immer wieder für viel spaßreiche Unterhaltung.
Jetzt ist ja die aktuelle Ausgabe so einen knappen Monat vorbei. Du hast also auch schon Zeit gehabt, ein paar Einreichungen dir anzugucken und so weiter. Wie würdest du sagen, was war das Besondere dieses Jahr?
Also dieses Jahr habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass Dresden endlich an Bord ist, weil Dresden ist schon, finde ich, eine kulturell und geschichtlich sehr reichhaltige Landschaft, wo ich immer wieder dann neugierig bin, was sagen die Eingeborenen von dort dann sozusagen auf den Tisch bringen. Die waren auch sehr kreativ, was ihre Videogestaltung anging. Dieses Jahr bewährterweise, muss ich sagen, wieder mit an Bord war Herr Vöglein aus Köln, der immer sehr originelle Bestechungen macht. Das muss ich auch sagen.
Hast du ein Beispiel dafür?
Herr Vöglein hat mir vor 2 Jahren, ist jetzt nicht ganz aktuell, aber trotzdem finde ich eine der originellsten Bestechungen, die es bisher gab, vom Geocachen eine Geocoin zukommen lassen, die er selber in limitierter Auflage hergestellt hat, in Form eines Fahrrades. Fand ich richtig, richtig cool.
Und hat ihn wahrscheinlich in der Wertung weit nach vorne katapultiert.
Ja, bedingt. Also ich versuche schon, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Also es gibt schon eine Range für Bestechungspunkte. Ne? Wenig Bestechungs, viele Bestechungspunkte, so dass dann niemand jetzt nach oben ausschlagen kann. Aber apropos nach oben ausschlagen, letztes Jahr ist der Ben zum ersten Mal mitgefahren aus Potsdam, der einfach den Checkpoint "Mach ein Selfie auf einer Brücke" komplett ausgereizt hat. Der war in der Nähe von Potsdam unterwegs und hat einfach wirklich an jeder, Entschuldigung, verdammten Brücke ein Selfie gemacht und hat damit dermaßen viel Punkte abgeräumt, dass es jetzt eine Lex Ben gibt. Seit letztem Jahr darf kein Checkpoint oder Bonuspunkt mehr als 3-mal absolviert werden, weil andere sich zu Recht darüber beschwert haben, dass sie sich ne, sehr viel Mühe gegeben haben mit ihren Checkpoints und folglich dann halt nicht ganz so viele Punkte bekommen haben. und Ben halt einfach nur stupide an jeder Brücke ein Selfie gemacht hat und damit halt echt abgeräumt hat.
Links neben mir steht ein Potsdamer, der sehr wissend nickt bei jeder Brücke in Potsdam.
Genau. Ich wollte gerade sagen, Potsdam hat viele Brücken. Ja. Ja, das kann ich definitiv bestätigen und die Umgebung erst recht. Ja,
ja, also diese Anekdote auch nur, um zu zeigen, es geht mir schon darum, dass es eine Vergleichbarkeit gibt der Punkte und wenn da und das Reglement wird angepasst, ne? Wenn dann sowas passiert und zu Recht dann auch Beschwerden kommen, dann gibt es eine Anpassung der Regeln, so dass es dann für alle besser wird und auch weiterhin Spaß macht. Spaß ist die Hauptsache an der Geschichte.
Gab es denn dieses Jahr so eine Situation, wo du so dachtest, oh ja, das ist so richtig cool, das habe ich überhaupt nicht erwartet? Oder wo du, ne, wie du es vorhin beschrieben hast, du hast vielleicht irgendwie gerade mal nicht so gute Laune gehabt und dann hast du das gesehen und dir gedacht, wow, wie cool?
Also da muss ich sagen, das trifft schlicht auf jede einzelne Einsendung zu, weil alle das auf so eigene Art erledigen, dass jede Teilnahme, jede Einsendung für sich ist einfach cool. Es ist einfach so schön zu sehen, wie Leute sich so die Aufgaben nehmen und das auf ihren Alltag, auf ihre Erfahrungen, auf ihre Gegend, auf ihre Fahrradrouten, auf was sie gerne zeigen möchten, was sie gern präsentieren möchten, was sie sich schon immer mal angucken wollten und jetzt eine Gelegenheit haben. Also jede Einsendung ist in der Hinsicht einzigartig. Vielleicht will ich auch noch erwähnen, eine besondere Einsendung, das Team Bremen war dies Jahr zum ersten Mal nicht dabei. Die haben letztes Jahr Urlaub gemacht in Tai Long, auch als Hanoi bekannt, und haben das Game of Toilet Paper einfach mit einer bekannten Person vor Ort gefahren und haben es einfach genutzt, um ihre Urlaubsregion per Fahrrad zu erkunden. Super nice.
Das heißt, wir sind ja hier in der Ausfahrt des Monats und für dich ist es quasi eine virtuelle Ausfahrt, die du über die am Game of Toilet Paper Teilnehmenden sozusagen machst in dieser Zeit. Also ich stelle mir das so vor, Regine sitzt dann zu Hause im Café oder sonst wo und freut sich darüber, dass Videos, Bilder, alles Mögliche aus allen möglichen Ecken der Republik oder auch der Welt reinkommen.
Das kann man nicht besser auf den Punkt bringen und ist genau mein Vergnügen. Für mich ist es ein Event, aber ich nehme teil an ganz vielen Ausfahrten, die in dem Zeitraum stattfinden.
Und da fällt mir dann wieder der Ursprung ein, dass es ja zu Corona-Zeiten entstanden ist. Ja, damals, ne, du hast es gesagt, man durfte dann wahrscheinlich, ich kann mich gar nicht mehr so ganz präzise dran erinnern, aber man durfte nur zu zweit Fahrrad fahren. Also es ging also quasi auch darum, so ein virtuelles Gemeinschaftsgefühl dann trotzdem entstehen zu lassen.
Genau, und das ist auch immer noch das Schöne daran. Also alle fahren quasi für sich, aber alle wissen, andere sind auch unterwegs. Dieses Jahr gab es besonders viel Social-Media-Begleitung. Das fand ich auch cool. Ich habe seit, glaube vorletztem Jahr eingeführt, dass es Punkte dafür gibt, wenn man eben die anderen Mitfahrenden über Social-Media auch anspricht. Und das hat dieses Jahr ganz, ganz hervorragend geklappt. Es ist auch für mich schön zu sehen, dass die Leute dann anfangen, sich untereinander zu unterhalten. Das ist, heißt, es ist auch eine schöne Art, einfach andere Radfahrende kennenzulernen. Ganz unaufgeregt.
Und jetzt sind diese Beschränkungen und diese sehr speziellen Bedingungen, unter denen dieses Game of Toilet Paper entstanden ist, die sind ja nicht mehr vorhanden. Ne? Hat das einen Einfluss auf dieses Spiel? Hat sich das irgendwie verändert dadurch? Oder ist es
überhaupt nicht. Also ein Vorteil an der Situation war, dass Menschen plötzlich das geschafft haben, sich auf so ein virtuelles Spiel einzulassen und auch es geschafft haben, mit Videokonferenzen umzugehen. Also ich hatte ein paar Jahre vorher schon öfter mal, ne, ich bin ja Programmiererin, mich interessiert das, wie benutzen Menschen das Digitale, was kann man damit machen? Hatte schon öfter mal gesagt, hey, lass doch mal ein Ellycat machen mit, ne, mit Smartphone unterwegs oder irgendwie mit Videomeeting. Und dann immer so, nee, analog treffen ist doch viel schöner, wir treffen uns doch, es geht doch alles, warum, wir brauchen das nicht. Kann ich alles verstehen, ne? Hat er seinen eigenen Charme. Durch Corona wurde das plötzlich möglich, weil ja, es also plötzlich ging, sich irgendwie virtuell zu verabreden und das auch Spaß gemacht hat. Übrig geblieben ist, es gibt eine Einzelwertung und eine Teamwertung und die Teamwertung ist für die Vergleichbarkeit eben nicht mehr als zwei Personen. Das heißt, Menschen können zwar zu viert oder zu acht oder wie viel fahren, das ist mir relativ egal, das müssen alle für sich wissen. Sie müssen sich aber in Zweierteams jeweils anmelden. Das heißt, wenn acht Leute fahren, die machen alle genau die gleichen Checkpoints, dann müssen sie sich halt in Zweierteams aufteilen und alle Zweierteams bekommen dann, also alle vier Zweierteams in dem Fall zum Beispiel, bekommen dann einfach die gleiche Punktzahl, damit es halt mit den anderen Teams vergleichbar bleibt. Wenn allerdings ein Team oder zwei Leute aus dieser Achtergruppe was besonders cool machen, zum Beispiel verkleide dich und dein Fahrrad, und zwei machen halt eine besonders coole Verkleidung im Gegensatz zu den anderen, dieses Zweierteam kriegt dann halt auch dafür natürlich dann mehr Punkte.
Klingt danach, als hätte das Game of Toilet Paper nicht zum letzten Mal stattgefunden. Falls es im nächsten Jahr auch stattfindet, wie kann man mitmachen?
Man geht auf meine Webseite regines-radsalon.de. Da gibt es oben im Header einen Menüpunkt Game of Toilet Paper. Da steht eigentlich soweit alles. Das ist für manche ein bisschen unverständlich. Ich bekomme jedes Jahr Beschwerden. Ich bekomme auch die Anregung, ich soll meine App dafür machen oder soll das mal irgendwie einfacher machen alles. Aus den genannten Gründen sträube ich mich immer ein bisschen dagegen. Man braucht auch ein bisschen Selbstkreativität und Fantasie, um sich da einfach mal ein bisschen drauf einzulassen. Es ist nicht schwer, wenn man es einfach mitmacht. Im Grunde geht der Anmeldeprozess so, man schreibt einfach eine Mail an mich und sagt, Regine, ich will mitfahren, ich fahre für die und die und die Stadt. Dann kommst du in eine Mailingliste rein, die ist die allgemeine Kommunikationsplattform. Darüber wird dann auch das Manifest ausgerollt beim Videomeeting. Beziehungsweise es gibt auch noch ein Pre-Manifest, damit man sich ein bisschen vorbereiten kann und so grob eine Idee bekommt, was jetzt konkreter auf einen zukommt. Ja, und dann holt man sich sein Manifest ab und fährt los. Das war's dann. Und dann vergeht ein bisschen Zeit. Und dann kommt irgendwann über die Mailingliste ein Termin für das Siegerinnenehrungsmeeting. Und dann hat man das erledigt und kann sich auf das nächste Jahr freuen. Es gibt übrigens einen Teilnehmer aus Bremen, der Marius, der bisher bei jedem Game of Toilet Paper dabei war. Und ihm wird das nicht langweilig. Man kann da immer wieder was Neues damit entdecken.
Das also der Ausblick auf 2025. Regine Heidorn sagt das von Regines Radsalon. Sie hat das Game of Toilet Paper initiiert in der Corona-Zeit. Und wir haben darüber gesprochen, über die diesjährige Ausgabe, wie man mitmachen kann, was das Besondere daran ist. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen natürlich auch einen klitzekleinen Dank nochmal, dass du auch Mastodon so intensiv dafür benutzt.
Ich danke sehr für die kollegiale Fahrrad-Podcast-Einladung und ich möchte Antritt nächstes Jahr bitte als Host für Leipzig haben. Bitte, bitte.
Da sprechen wir drüber.
Da sprechen wir drüber. Vielen Dank. Genau, das machen wir. Danke dir, Regine.
Danke.
Und viel Spaß beim Radfahren, egal ob virtuell oder selbst auf dem Rad.
Passt alle gut auf euch auf. Habt Spaß. Ciao.
Irgendwie auch ein bisschen witzig, dass aus so einer, ich sag mal, Corona-Idee so ein langfristiges Ding geworden ist und auch ganz offensichtlich hier jetzt schon die Vorbereitungen laufen für 2025. Also Game of Toilet Paper wird vermutlich nicht weggehen.
Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das profitieren würde, wenn die Teilnehmenden auch die Beiträge der anderen Teilnehmenden sehen könnten.
Ja.
So, dass das noch mehr dieses Community-Ding dahinter steckt. Und mir ist mal wieder aufgefallen, als Regine gesagt hat, 2020 hat sie damit angefangen, da als diese Beschränkungen kamen, Gerolf Meyer, diese Zeit liegt für dich völlig im Nebel. Ich kann das Ich kann das nicht mehr richtig zuordnen.
Krass.
Ich kann die Jahre nicht so genau zuordnen. Ich habe manchmal so einen Schimmer, Mensch, weißt du noch damals, wie das war? Und hier 15 Kilometer Radius und sowas. Aber so richtig, auch was da alles noch so in meinem anderen Job so passiert ist, Es ist alles in so einer Wolke. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Aber du hast es noch präsent, oder?
Ja, relativ. Irgendwie bei mir gab es, glaube ich, mehr so einschneidende Punkte. Aber ich habe mich tatsächlich neulich gefragt, wann eigentlich der Punkt kam, wo man die Masken gewechselt hat. Also wo man von, ich sag mal, selbstgenähten Stoffmasken von Freundinnen und Freunden auf die FFP2-Masken umgestiegen ist und so. Und das war deutlich später, glaube ich, als man so denkt. Also ich dachte, das ging relativ schnell, aber nee, das hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so gedauert, bis es dann mal so weit war, dass diese Masken überhaupt verfügbar waren und so weiter. Und ich habe nämlich neulich nochmal versucht zu rekonstruieren, eine Begegnung, die ich hatte im Sommer 2020. Und ich glaube, da haben wir keine Masken getragen. Da haben wir einfach das Fenster aufgemacht. Und das war noch so diese Zeit, wo noch nicht so ganz klar war, wie man damit umgeht. Und es gab noch keine Masken und so. Oder man hatte halt so diese Stoffmasken, die im Nachhinein natürlich auch irgendwie lächerlich waren. Aber mehr hatte man halt nicht. Und ja, und da war man noch so relativ unbedarft. Also so der erste Sommer 20, der war, glaube ich, noch so ein bisschen verhältnismäßig unbedarft, während man ja dann die ganzen Lockdowns und so, das kam alles erst, diese richtigen und so. Also es ist schon...
Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ja. Ich weiß noch, dass ich rausgegangen bin und dass ich so dieses... Es war niemand unterwegs, kein Auto, ich bin in der Mitte von der Straße gelaufen, dann habe ich so ein paar Schilder fotografiert, so als so, ne, da stehen plötzlich Dinge auf Schildern, die hast du noch nie gesehen. Habe ich aber jetzt auch nie wieder angeguckt, ist irgendwo in der Cloud. Und ja, dann weiß ich, dass ich eine Folge, glaube ich, mal von zu Hause so halb produziert habe, weil eine Freundin von mir irgendwie, glaube ich, positiv war. Irgendwie sowas. Aber ansonsten, naja, was soll ich sagen? Kann ich jetzt noch dreimal sagen? Es ist für mich irgendwie im Nebel. Krass, kann mir sicher auch jemand erklären, warum das so ist, weil, ja, es ist, glaube ich, nicht nur für mich so.
Nee, ich glaube, dass die ganzen Ereignisse ja auch so verschwommen sind und so, diese ganzen Videoschalten und der ganze Kram und so.
Eieieiei.
Aber gucken wir voraus, würde ich sagen.
Wir gucken voraus in den nächsten Monat. Dieser Monat heißt Mai und dann heißt das auch, wenn ein neuer Monat ist, dass es auch nicht nur eine neue Ausgabe dieses Fahrradpodcasts geben wird, sondern zwei.
Mindestens zwei.
Die erste davon kommt am 3. Mai und die ist frei und sofort für alle Menschen hörbar, die das hören wollen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann wird uns auch eine zweite gelingen. Ihr erreicht uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Natürlich auch auf Instagram, Facebook.
Mastodon ist schon gefallen in dieser Ausgabe? Als Wort? Regina hat es ja schon erwähnt. Ich muss es jetzt nicht nochmal sagen an der Stelle, aber natürlich könnt ihr mir auch gerne tröten.
Ja, genau. So wird es aussehen. Dann ist der Mai. Hast du Pläne?
Im Mai?
Bis dahin, ja.
Oh, ich habe viel zu tun. Es gibt hier sehr, sehr viele Sachen. Aber im Mai starten viele neue Podcasts in der Welt von Detektor FM, über die ich noch nicht reden darf an dieser Stelle. Aber einer kommt zurück, der seit 5 Jahren in der Versenkung verschwunden ist. Mehr darf ich an der Stelle wirklich noch nicht sagen. Es gibt gute Gründe dafür, dass es so ist. Aber dazu vielleicht mehr im Mai. Du bist dran mit einem Song, wenn ich hier richtig auf meinem Spickzettel geguckt habe, weil ich habe ja beim letzten Mal einen Klassiker rausgeholt.
Das war wirklich gut.
Ja, es ist.
Also das war, ja, das hat mich sehr gefreut, dass du den rausgeholt hast. Ich hole keinen Klassiker raus, sondern ich nehme einen ganz neuen Song. Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist einfach der Song der Stunde.
Da gehst du aber auch wieder weit.
Naja, es ist zumindest der Song, der gerade viel diskutiert ist und ich finde gut, dass es diesen Song gibt. Die Antilopen Gang, Oktober in Europa.
Willst du dazu noch was sagen oder einfach den droppst du jetzt einfach hier an der Stelle?
Das spricht vielleicht für sich.
So soll es sein. Dann sag ich, kommt gut durch den April. Wir hören uns im Mai und dir auch viel Spaß beim Fahrradfahren.
Vielen Dank und dir gute Besserung. Und Christiane auch. Wir freuen uns auf den nächsten Monat mit dir. Gute Fahrt euch allen. Viel Spaß, sichere Fahrt. Bis dann.
Tschüss.
Keine Sonne auf der Sonnenallee. Du gehst mit Keeper noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau, ob ich mich traue, morgen nochmal in die Zeitung zu schauen. Und ich dreh meine Runden, seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen. Überraschung, auch Greta hasst Juden. Damals waren ganz schnell die Täter verschwunden. Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Und der Kanzler hört sich so bestürzt an. Danach trinkt er Tee mit den Mördern. Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grauen. Du denkst schon lang daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Es hieß doch nie wieder Ohnmacht. Es wird Oktober in Europa.
In den Straßen schwarzer Rauch, zorniges Geschrei, die Fassaden flackern blau. War das jetzt ein Böller oder war das schon ein Schuss? Stolpersteine werden dieses Jahr nicht mehr geputzt. Es ist kalt geworden, sie macht die Heizung an und bringt die Kleinen dann ins Bett, sagt ihnen keine Angst. Dann nimmt sie die Mesosa aus dem Türrahmen. Dafür steht hinter der Tür jetzt ein Schürhaken. Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi. Führe lieber keine Diskussionen auf der Party. Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen. Hamas Propaganda an Kreuzberger Häuserwänden. Osama wird auf TikTok zum Superstar. Linke Tasche Pepperspray, rechte Tasche Kubotan. Sie zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Thomas Kette mit dem Stern trägt sie lieber wieder nicht. Im September habe ich vor der roten Flora noch Klavier gespielt. 7000 Antifas machen ein auf 4 gefühlt. Tränen fließen bei dem Lied, mein Vater wird gesucht. Und einen Monat später waren alle seltsam ruhig. Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten sehen. Wenn Terroristen Frauen in Leichenhaufen vergewaltigen. Davidssterne werden an die Haustüren gesprüht. Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik? Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas. Schutzschild der Nachfahren der Judenvergaser. Schutzschild der sonst immer so mutigen Blabla. Nie wieder Blabla auf Instagram. Saga.
Berkeley näher an Teheran als an San Fran, also an den Mullahs und nicht den Studenten. Ich wollte ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass, aber gab keine in Berlin. Gute Nacht.